Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Eine neue Folge des Jonin Sports Podcast steht an. Marc, wir freuen uns ganz besonders, denn wir haben heute jemanden bei uns zu Gast. Jeff Tomlinson, der ehemaliger Eishockey-Profi ist, ehemaliger Eishockey-Trainer, aber der auch bei Jonin Sports trainiert.
Ja, genau. Ich freue mich heute ganz besonders, dass du da bist, Jeff. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Jeff kenne ich jetzt seit Anfang des Jahres erst. Aber ja, uns verbindet eine Erfolgsstory schon, eine kleine Erfolgsstory, was sich jetzt auf sein Ziel bezieht. Ich halte euch so ein bisschen auf die Folter, weil wir werden natürlich im Laufe der Sendung etwas dazu sagen, wie wir zusammengekommen sind, also wie wir uns kennengelernt haben und warum wir jetzt hier sitzen, ne?
Genau so ist es. All das werden wir besprechen und natürlich nochmal ganz tief in die Karriere von Jeff reinschauen. Und ja, dabei wünschen wir ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Jonin Sports Podcast, dem Podcast über Sport, über Ernährung, über Bewusstsein. Wir haben schon viele Menschen hier bei uns zu Gast gehabt und Marc, wir haben schon über ganz unterschiedliche Themen gesprochen. Jeff hat uns gerade erzählt, bevor er gleich selber zu Wort kommt, er hat zum Beispiel die Folge gehört, wo es um Leadership und so weiter geht. In der letzten Folge dagegen hatten wir aber Axel Bellinghausen von der Fortuna zu Gast, die war auch nochmal ganz anders und ich bin mir sicher, heute wird es auch nochmal ganz bunt und anders als vorher.
Ja, das ist immer so und so wird es auch heute sein. Vor allen Dingen freue ich mich, wie gesagt, dass du heute da bist, Jeff. Herzlichen Dank nochmal, dass du heute uns begleitest und dass wir heute über dich, deine Erfahrungen sprechen als Trainer und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir starten durch, ne?
So ist es, Jeff. Dann nehmen wir dich direkt mit rein. Schön erstmal, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich.
Und für die, die dich nicht kennen, die werden jetzt natürlich, weil wir sind hier in Düsseldorf, die werden jetzt natürlich bei einem Vereinsnamen ganz besonders sagen, ah, der war das. Der ist hier denn die DEG, die Düsseldorfer EG, unseren Eishockeyverein hier in der Stadt, hast du ja mal trainiert.
Ja, das war zwischen 2010 und 2012.
Genau. Und du bist vor allem vorher auch Eishockey-Profi gewesen. Finde ich ja super, dass ein ehemaliger Eishockey-Profi hier ist. Ich bin, das ist so quasi auch so ein bisschen normal, würde ich sagen, wenn du in Düsseldorf aufwächst, gehst du mal zur Fortuna, aber auch zur DEG. Ich bin jahrelang ganz, ganz viel zur DEG gegangen, auch in der Zeit, wo du Trainer warst, witzigerweise. Und ja, aufregend. Aber du würdest wahrscheinlich sagen, für dich ist es gar nicht so aufregend, es ist einfach dein Job gewesen, ne?
Ja, es war mein Job, aber es war auch mein Hobby und ich fand es sehr speziell, hier in Düsseldorf zu arbeiten, weil ich habe von Düsseldorf die DEG gehört, als ich sogar jünger war. Die haben viele Kanadier hier gehabt in der Vergangenheit.
Stimmt.
Und ich finde, es ist ein Traditionsclub und ich war sehr stolz, hier Trainer zu sein.
Ja, und über all das werden wir natürlich nochmal in Ruhe sprechen, auch wie dein Weg in diese Sportart eigentlich entstanden ist. Jetzt wollen wir aber erstmal mit einem ganz anderen Thema anfangen, und zwar mit der Verbindung, die wir drei hier haben. Denn ich glaube, seit Anfang des Jahres, stimmt das, glaube ich, ungefähr, ne?
Ja.
Marc, korrigier mich, falls es falsch sein sollte.
Gibt nichts zu korrigieren.
Trainierst du bei Jonin Sports? Wie ist denn das so?
Ja, ist schön. Ich freue mich auf jeden Termin. Ich komme immer daraus völlig geschafft und weiß, dass ich was getan habe.
Ja, das spürt man am ganzen Körper, ne?
Das stimmt, ja.
Wir hatten gestern, also einen Tag vor der Aufnahme, das Vergnügen parallel sozusagen miteinander zu trainieren, weil es sind ja immer zwei, drei Leute gleichzeitig ungefähr. Du hast mit dem Lauritz trainiert, ich habe mit der Elena trainiert und man ist am Ende, wie du hast das sehr schön gesagt, man ist echt fertig, aber man fühlt sich irgendwie auch gut, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man weiß, dass man etwas getan hat und etwas für die Gesundheit ist immer gut. Aber ich muss auch sagen, du hast mich inspiriert gestern. Du warst wirklich, ja, du hast wirklich gekämpft und Klimmzüge gemeistert und das hat mich auch gepusht.
Ja, der Marc hat mal gesagt, dass ich mich zu viel unterhalte während meines Trainings mit meiner Trainerin und dann haben wir uns das zu Herzen genommen und nochmal miteinander gesprochen, Marc, dein Feedback, und wir haben gesagt, das geht nicht, wir können nicht so viel quatschen auf der Trainingsfläche.
Ja. Nee, ich habe nicht gesagt, ihr redet zu viel. Ich habe ja nur gesagt, ihr redet viel. Und es kann halt keiner anderer parallel trainieren, aber weil es so laut ist. Aber es hat geklappt gestern.
Wir haben das runtergefahren. Es
war sehr entertaining auf jeden Fall.
Ja, das, cool. Das freut mich. Und du hast gestern was Interessantes erzählt, was natürlich auch total Sinn macht, wo ich aber so gar nicht drauf gekommen wäre. Du hast natürlich als Spieler Verletzungen mal gehabt. Ist ja klar, das gehört gerade als Eishockey-Profi dazu. Und die merkst du jetzt noch, ne?
Auf jeden Fall. Ich merke das, wenn ich nichts für meinen Körper tue. Merke das Treppe hoch oder Treppe runter oder mit meinen Kindern rumzulaufen oder mit dem zu spielen. Ich merke die alte Verletzung, und wenn ich Sport mache, das hilft auf jeden Fall. Dann gehen diese Schmerzen weg und dann kann ich auch besser schlafen.
Und Marc, da ist der Jeff nicht der Einzige, der zu euch gekommen ist mal. Ich war ja ursprünglich auch mal, ich habe ja nie Profi gespielt, aber im Verein immerhin ein bisschen Fußball. Man hatte auch große Probleme mit dem Knie. Das ist also, sagen wir mal, relativ normal, dass jemand zu euch kommt und sagt, ich will nicht nur Sport machen an sich, sondern ich habe jetzt irgendwie Problem XY. Wie könnt ihr mir helfen, ne?
Ja, also für uns die Arbeit ist immer die, dass wir natürlich am Anfang, wie das ein Trainer machen sollte, immer eine Bestandsaufnahme macht. Das heißt, wir werden uns erstmal mit der Person unterhalten und werden natürlich rausarbeiten, was die Person möchte, warum sie bei uns ist, wo ihr Anliegen ist. Dann machen wir es halt so, dass wir, wie ja auch bei dir, Jeff, dann die Körperanalyse besprechen, die wir ganz am Anfang genommen haben oder gemessen haben. Die besprechen wir dann und gleichen das dann praktisch mit den Erkenntnissen ab, die wir durch die Körperanalyse gewonnen haben, und richten dann ein auf dich oder euch zugeschnittenes Trainingsprogramm aus, was dann halt zur Person passt, sowohl zu den Bedürfnissen als gleichzeitig auch natürlich zu dem, was wir durch die Analyse und durch die Gespräche und durch die Palpation, manchmal dann eben auch Begutachtung der Person, Schulterstand, Fußeinstellung, Körperhaltung etc., was wir eben da in Erfahrung gebracht haben. Ja.
Und jetzt hast du ja auch erwähnt, dass du ja auch Familienvater bist. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in dem Podcast, damals mit André Scheidt, dem Stadionsprecher auch der DEG. Und der hat auch gesagt, da war es auch so, wir alle drei sind Familienväter gewesen, jetzt ist es wieder so, diese Balance zu finden zwischen Arbeit, dann aber auch Sport zu treiben und der Familie, das ist gar nicht so einfach, ne?
Nein, das ist eine Balance. Ich finde es schon wichtig. Ich habe 4 Kinder und muss sagen, wegen des Sports und wegen meinem Job habe ich 3 nicht wirklich, ich war nicht wirklich anwesend. Bei der 4., der Kleine, 1,5-jährige Tochter, bin ich da, und das gibt mir auch Kraft. Es ist schön, dabei zu sein und Vater zu sein. Ist eigentlich mein Lieblingsjob, muss ich sagen. Ja, die Balance zu finden, weil man muss auch für sich selber was tun, um so, dass man auch zurückgeben kann an der Familie. Weißt, diese Energie, diese Positive. Ich merke das auch mit meiner Frau, wenn sie ein bisschen Sport macht und kommt nach Hause, die hat eine ganz andere Ausstrahlung. Und ich finde das für jeden Mensch halt wichtig, sowieso Sport, aber auch das gibt uns eine ganz andere Sicht, glaube ich, nach dem Sport.
Das stimmt, die Perspektive ändert sich.
Genau.
Finde ich aber besonders interessant, muss ich sagen, weil wir hatten jetzt mit Axel Bellinghausen in der letzten Folge einen ehemaligen Profi da, der gesagt hat, ich mache eigentlich fast gar keinen Sport mehr, weil ich muss nicht. Er ist immer noch spindeldürr. Also
athletisch, würde ich sagen.
Athletisch, ja. Spindeldürr. Aber er ist schon sehr dünn, finde ich. Also er ist
schlank,
schon,
ja.
Schlank, athletisch. Ja. Schöne Grüße an dich, Axel, falls du das hörst.
Hat er nicht so gemeint, Axel.
Nein, ich habe das nicht so gemeint. Aber er ist athletisch. Und er hat aber gesagt, er muss es nicht mehr machen. Bei dir ist es jetzt wahrscheinlich dann mit den Verletzungen und so ein bisschen anders. Hast du das Gefühl, wenn du mal 2 Wochen keinen Sport machst, dann wie ist das dann? Also was denkst du dann?
Ich habe viel mehr Energie, wenn ich Sport mache. Und wie gesagt, diese alte Verletzung kommt zurück, meine Knieverletzung. Und dann, wenn ich, wir wohnen im 2. Etage ohne Aufzug. Und ich merke das, wenn ich der Kleine hochtrage mit Einkäufen und so. Ich fühle mich allgemein viel besser, kann auch besser schlafen, weil ich bin ausgepowert und es tut mir unheimlich gut. Die Schulterverletzung besonders, ich kann meine Arme nicht mehr bewegen oder so. Und zum Schlafen sehr unangenehm. Und und als ehemaliger Profisportler, ich war immer fit. Und jetzt merke ich langsam, das sieht anders aus, es fühlt sich anders an. Und ich bin auch nicht einer, der an einer Bäckerei vorbeigelaufen kann, ohne da reinzugehen. So, es spielt eine Rolle natürlich, unsere Gene. Natürlich, und ich bin auch nicht so blessed, würde ich sagen. Ich muss schon ein bisschen arbeiten, sonst wird schnell, dass meine Hose nicht mehr passen.
Ja, ich kenne das Problem, verstehe ich. Aber trotzdem total interessant, das von dir nochmal so als ehemaligen Profi zu hören, weil ich hätte mir jetzt zum Beispiel vorgestellt, dass du, kannst ja auch nochmal gerne sagen, wie das ist, ein anderes Verhältnis zum Thema Disziplin hast, weil du musstest ja jahrelang, hast das ja sowieso quasi gemacht. Wie ist das jetzt? Hast du so einen, man sagt ja im Deutschen, der innere Schweinehund, also wirklich diesen Punkt, den du überwinden musst und dass du wirklich sagst, ich gehe jetzt zum Sport, oder fällt dir das leichter als anderen?
Es fällt mir schon leicht. Ich gehe gerne Sport machen. Ich muss die richtige Environment oder Umfeld finden, wo ich mich wohlfühle. Das ist für mich unheimlich wichtig. Und das finde ich auch beim jungen Sports. Ich gehe gerne dahin. Also das ist der erste Punkt für mich. Die zweite ist, es lag nicht immer für mich an den Sport. Ich habe kein Problem. Ich mag sehr gerne Sport. Mhm. Ist eher mein Diät.
Ernährung.
Ich habe auch früher auch so vielleicht ein oder andere Stück Kuchen gegessen. Und ich liebe Kuchen. Und darum ist es so cool in Deutschland, weil ihr habt Kaffeekuchen nachmittags.
Das ist schlimm, ne?
Und ja. Ich nehme nicht nur ein Stück, ne? Ich nehme so zwei oder drei. und so für mich... Ich habe als Profisportler immer gesagt, ich esse, was ich möchte, aber weil ich arbeite so viel, ich mache so viel Sport. Und für eine Phase, das ging gut, aber jetzt nicht mehr so. Und das ist für mich das Schwierige, ist Nein zu sagen, wenn ich ein Stück Kuchen angeboten wurde.
Marc, wie viel, also das hängt natürlich auch von der Voraussetzung und von den Genen und so und der Veranlagung und so ab. Der Axel ist ja wirklich ein Ausnahmebeispiel, der hat nämlich auch erzählt, dass er isst, was er will. Aber jetzt sagen wir mal so der Durchschnittsmensch, ja, wenn der jetzt isst, worauf er Bock hat, egal ob es jetzt gesund ist oder nicht. Wenn du dann aber eine schlanke Linie behalten willst, gerade wenn du ein bisschen älter wirst, ich glaube, der Stoffwechsel ändert sich dann so rund um das 30. Lebensjahr, passiert ja viel. Manchmal ein bisschen früher, ist ja auch individuell unterschiedlich, aber du weißt, was ich meine. Wie viel Sport muss man da eigentlich machen? Also klar ist das individuell unterschiedlich, aber da musst du schon richtig ranklotzen, oder?
Nicht unbedingt. Nee. Also entscheidend ist immer, dass die Ernährung zu der Aktivität passt. Das ist entscheidend. Ne? Und bei uns ist es ja so, wir messen, wie ja auch mit Jeff oder auch mit dir, Matthias, wir messen ja immer, was unsere Kunden essen, wenn sie sich auch darauf einlassen. Es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, habe ich keine Lust zu oder keinen Bock drauf, dann lassen wir es natürlich. Aber wenn ein Kunde abnehmen möchte, ist das eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung, wenn jemand abnehmen möchte, sondern auch, wenn jemand zunehmen möchte. Wir betreuen ja nicht nur Kundinnen oder Kunden, die abnehmen möchten. Das sind viele mittlerweile. Ich habe ja schon mal in der Sendung gesagt, wir haben mittlerweile statistisch gesehen in Deutschland Verhältnisse, dass 70% der deutschen Männer krankhaft zu dick sind und über 50% der deutschen Frauen. Wir betreuen viele Kunden oder Kundinnen, wie gesagt, die halt auch zunehmen möchten. So. Mhm. Und da geht es halt eben darum, herauszufinden, wo sitzt das Problem. So, und das Problem in der Ernährung kannst du nur dann herausfiltern, wenn du es misst. Das heißt, wenn du es trackst. Also wenn du es einträgst, wenn du also deine Ernährung einträgst. Jetzt sagen natürlich manche, oh, habe ich keinen Bock drauf, weiß ich habe viel zu tun, keine Zeit und so. Ja. Aber darin besteht halt ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn ich das tue, weil dir in dem Augenblick, wenn du das tust, und es sind dann hinterher auch nur noch 5 Minuten am Tag, mehr Zeit nimmt es dann eigentlich auch nicht mehr in Anspruch. Aber der Gamechanger ist, dass es dir bewusst wird. Und die Bewusstmachung ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn wenn dir etwas nicht bewusst ist, dann wirst du auch keine Veränderungen herbeiführen können, ja, weil du es nicht weißt. Das heißt, die Erkenntnis ist erstmal die Voraussetzung, um das Verhalten zu verändern. Wir sprechen da halt über Verhaltensoptimierung. So nüchtern, wie sich das anhört, ist es natürlich dann in der Praxis nur von der Theorie. Aber natürlich funktioniert es nur dann eben, wenn du die Ernährung trackst. Das haben wir ja mit dir auch gemacht oder auch mit dir, Matthias. Und dann weißt du das und dann kannst du auch was verändern.
Ja.
Ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage auch beantwortet.
Nee, die hast du sehr gut, wirklich sehr gut beantwortet, weil ich glaube, das ist nämlich ein Irrtum, den viele Leute, also wir haben es hier schon mal ein bisschen so angesprochen, aber zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal ganz plastisch, ihr habt ja im Moment die Abnehm-Challenge und für mich klingt das jetzt so im ersten Moment, wenn ich mich jetzt noch nie mit dem Thema beschäftigt hätte, Abnehm-Challenge bedeutet weniger essen. Aber ist ja gar nicht unbedingt so. Es kommt ja darauf an, auf was du isst.
Genau. Ja und nein. Ja, insofern, du musst natürlich, um abzunehmen, ein Kaloriendefizit fahren. Ja. Ohne dem funktioniert es nicht. Das heißt, du hast Kalorien, die du isst und du nimmst nur dann ab, wenn du weniger Kalorien zuführst, also praktisch Energie, die in der Nahrung steckt, ja, das heißt Kalorien. Wenn du weniger Energie oder Kalorien zuführst, anstatt du benötigst, so, dann nimmst du ab. Nur entscheidend ist, dass das Kaloriendefizit nicht so hoch ist. Man weiß, und das jetzt allseits auch bekannt, also zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft der Adipositas-Patienten oder für Adipositas, die sagt halt auch ganz offenkundig, und das ist auch absolut richtig, auch unserer Erfahrung nach, 500 Kilokalorien Defizit ist optimal. Und wenn du das fährst, dann hast du eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine nahezu 100%ige Wahrscheinlichkeit auch abzunehmen. Nur damit du das weißt, wie viel Kalorien du überhaupt zuführst, also Energie, musst du wissen, wie viel du natürlich isst.
Ist ja klar.
Das ist dann halt die Voraussetzung dafür.
Ah ja, spannend.
Und Muskel wiegen halt zweimal so viel wie Fett, oder? Oder mehr halt.
Also Muskel im Querschnitt wiegen mehr als Fett, das ist richtig. Aber natürlich muss man auch sagen, dass Körperfett, ein Kilo Körperfett ist auch ein Kilo. Ja? Also das heißt, die Maßeinheit ist immer die gleiche. Also insofern, und da bestehen natürlich auch ganz lustige, könnte man auch mal einen Podcast drüber machen, ganz lustige Mythen, ohne jetzt abschweifen zu wollen, die dann zum Beispiel sind, ja, ich habe einen schweren Knochenbau. Ich habe Muskeln wiegen mehr als Fett. Das stimmt ja so nicht. Weil ein Kilo Fett ist ein Kilo Fett und ein Kilo Muskulatur ist die gleiche Maßeinheit an Gewicht. Wenn wir jetzt von der Skelettpartie sprechen, dann sprechen wir halt bei einer Frau vielleicht von 3 Kilogramm reine Skelettmuskelmasse und bei einem Mann von 4,5 bis 5. Ja, also die Differenz ist 2, aber die rechtfertigt jetzt nicht jemanden, der halt 30 Kilo zu viel hat oder so. Das sind halt so Mythen. Ja.
Interessant, okay. Also da haben wir da ja schon mal so intensiver in das Thema reingeguckt und als du mit was für einer Voraussetzung bist du jetzt Anfang des Jahres zu Jonen gegangen, hast du gesagt, ja, ich esse so viel Kuchen oder?
Ja, das war eine, nein, ich hatte mehrere, zum Beispiel, ich habe es gemerkt, mit meiner Tochter hoch die zweite Etage zu tragen, wurde schwierig, weil wegen meinem Knie. Und ich dachte, okay, ich muss jetzt meine Beine hier was tun. Die mussten stärker werden. Ich wollte auch nicht ganz neue Klamotten kaufen. Ich habe gemerkt, oh, es wird jetzt eng. Das sind ein paar Gründe. Ich habe mich auch nicht so gut gefühlt. Einfach mein Körper hat wehgetan. Da waren kleine Sachen, ich kann das nicht machen, weil es mir wehtut. Oder, und ich bin auch, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich bin immer einer, der sagte, wenn was weh tut, mach was. So nicht, du musst es schonen und schonen. Ich glaube, wir schonen uns zu viel.
Ja.
Wir suchen eine Ausrede, uns zu schonen. Und ich finde, wenn du was machst und den Muskel irgendwo in diesem Bereich baust, wegen meinem Knie hier im Bein, dann ich fühle mich einfach super. Oder hier im Schulterbereich. Wenn die Muskeln stärker sind, ich habe keine Schmerzen. Genau.
Und die Beweglichkeit.
Das passt alles zusammen. Aber für mich heißt es, ich muss mehr machen und nicht weniger.
Ja, interessant. Genau, Marc. Und wie hast du Jeff wahrgenommen, als er Anfang des Jahres zu dir gekommen ist? Ich meine, die Abnehm-Challenge läuft ja genau seit diesem Zeitraum, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe ungefähr.
Ja, genau. Also die Abnehm-Challenge 2024 zum Jahresstart, die läuft, wie der Name schon sagt, zum Jahresstart. Ja, und wie habe ich Jeff wahrgenommen? Also wir haben uns natürlich erstmal so inkognito kennengelernt. Das heißt, auch von meiner Seite die Vorgehensweise ist ähnlich. Da ein Kunde, also ein Lead, kommt zu mir, sagt halt eben, dass er Interesse hat. Ich habe Jeff angerufen, wir haben ein sehr cooles Gespräch geführt, total offenes Gespräch. Das ist aus meiner Sicht auch schon die Basis dafür, dass man auch was erreichen kann, weil nur wenn du jemanden hast, der halt zugänglich ist und auch offen ist im gesunden Maße, dann kannst du auch was erreichen. Und das war bei ihm direkt der Fall. Und ich sag mal, unsere Antennen haben, glaube ich schon, wenn ich das auch für dich sage, sehr positiv ausgeschlagen bei uns beiden, dass das gepasst hat. Das finde ich super angenehm, weil ich finde halt häufig, dass natürlich auch gerade bei uns viele Menschen oft ein bisschen verschlossen sind. Mhm. Das ist bei Jeff überhaupt nicht so. Und ich glaube, vielleicht sage ich jetzt etwas, was nicht stimmt, aber das ist meine Wahrnehmung, dass du bist ja Kanadier, das heißt, ihr seid oftmals auch ein bisschen offener, glaube ich, ihr seid open your mind und, ja, genau. Und das habe ich bei dir direkt wahrgenommen und dann, ja, und am Anfang habe ich gar nicht so sehr, ich wusste am Anfang gar nicht, was Jeff gemacht hat, aber habe mich dann immer mehr dafür interessiert natürlich und das auch wahrgenommen und dann habe ich natürlich auch mit Lauritz drüber gesprochen.
Der
und
auch
Lauritz,
sehr sportbegeistert
ja, auf jeden ist, Fall, er kannte Jeff auch und ja und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und so und sage ich, wow, also wenn ich jetzt aus dem Eishockey kommen würde, wobei ich das sehr interessant finde, auch ein Hammersport, ich gucke mir die Weltmeisterschaften auch an, dann hätte ich es natürlich gewusst, also aber mit dem Eishockey bin ich nicht ganz so bekloppt wie beim Fußball. Aber dann hätte ich es direkt gewusst, weil ich finde, es ist ja auch geil, weil du hast einen tierischen Namen. Du hast die deutsche Nationalmannschaft trainiert, was bis jetzt noch nicht gesagt wurde. Du hast die kanadische Nationalmannschaft trainiert. Mhm. Also du bist ja echt eine Ikone. Ja, insofern auch freut mich das sehr und ich danke dir auch nochmal, dass du da bist. Ja, und ich finde das natürlich sehr interessant, dass du uns heute deine Anwesenheit und auch deine Gedanken schenkst und ja, und das so hat es angefangen und dann habe ich natürlich nochmal durch dein Training sehr schnell Veränderungen auch festgestellt. Du hast mir damals gesagt, wenn ich das jetzt wiedergebe, dass du Motivation, dass es dir geholfen hat, so ein bisschen in den roten Bereich zu fahren, was du vielleicht alleine nicht tust.
Genau.
Das hast du mir damals gesagt.
Auf jeden Fall.
Und dabei, denke ich, konnten wir dir behilflich sein und wir haben natürlich bei dir absolut messen können den stetigen Fortschritt und das kommt natürlich auch dadurch, dass du natürlich auch ja, dass da mal was war auch bei dir und die Veränderung in der kurzen Zeit ist ja enorm. Also
der Körper erinnert sich.
Ich hoffe. Aber schon so lange her erinnert sich mein Körper. Ich bin über 50 jetzt und weiß nicht, ob die Muscle Memory so weit zurückgeht.
Das kann ich nicht beantworten.
Der Körpercheck war super. Ne?
Ja, können wir schauen.
Okay, dann lass uns doch mal darüber reden, natürlich über das, was mich persönlich einfach auch sehr interessiert und den Marc ja auch, weil das einfach auch sehr spannend ist. Du bist Eishockey-Profi gewesen. Wie ist dieser, wie wird man denn Eishockey-Profi? Okay, du kommst aus Kanada, ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher.
Ja, es ist natürlich einfacher aus Kanada. Ich komme aus Winnipeg, wo wir haben viel Möglichkeit dort draußen Schlittschuh zu laufen und zu spielen und ich glaube, das war normal. Jeder Kanadier spielt oder probiert mal Eishockey. Mhm. Und das war immer mein Ziel, seit ich 4 bin.
Oh,
yeah. Um Eishockey-Profi zu werden. Und ich habe immer gesagt in der Schule, ja, meine Hausaufgabe habe ich nicht erledigt, weil ich hatte natürlich Training. Ich konnte es nicht erledigen. Mhm. Und die Lehrer waren nicht so begeistert. Aber das war für mich normal. Ich hatte keine Zeit, ich muss trainieren. Und ich hatte einfach das Glück und ich habe auch sehr hart dafür gearbeitet, dass ich Profi wäre. Und ich habe das nie fürs, um zu sagen, ich bin Profi, ich wollte nichts anderes machen als zum Spielen.
Der gelebte Traum.
Ja, genau. Und ich fand das immer wichtig. Ich wollte, und das geht mir genauso heute, ich möchte etwas tun, was mir Spaß macht. Und das war so, ich hatte das Glück gehabt, mein ganzes Leben lang die Sachen zu machen, die mir Spaß gemacht hat.
Du bist ja dann, also du hast in Kanada angefangen und dann bist du ja in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen. Wie war das?
Genau, das war ein Schock für mich. Das war ein Kulturschock. Ich wollte schnell nach Hause.
Warum?
Ja, das ganze Mentalität war für mich sehr schwierig. Aber ich habe über die Jahre mittlerweile gelernt, dass es cool ist. Diese deutsche Mentalität ist für einen Kanadier ein Schock. Weil wir grüßen alle auf der Straße und hallo, wie geht's dir? Und die Leute haben mich angeschaut, wo kommt der her? Ist er gerade aus irgendein Heim gekommen? Oder? ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und die waren nicht alle freundlich. Und in Kanada, das ist jeder ist offen, jeder redet. Jede Gespräch kennst du die Leute wirklich näher kennenlernen. Und das war für mich ein Schock. Und, ja, und das Essen war anders für mich, aber sogar besser, muss ich sagen. Die deutsche Küche, oh, ich liebe das. Okay. Viele Sachen. Ich hatte keinen Eiswürfel in, in meiner Kohle. Ja, ich fand das, wie ist das, dass sie keinen Eiswürfel haben? Und Wasser wird hier warm getrunken und die haben auch sogar Bubbles in mein Wasser. Das waren so viele Sachen. Und ich muss Tüten kaufen, wenn ich einkaufen war. Oder so. Und niemand hat das für mich eingepackt. Ja. War viele Sachen, die zusammengekommen sind, aber mittlerweile, ich habe jetzt einen Kulturschock auf den anderen Weg, wenn ich nach Kanada gehe. Ja, das ist für mich so jetzt zu Hause. Bist, ja. Genau, ist zu Hause. Ja.
Und eine ganz wichtige Station für dich war ja früh schon die Stadt Berlin.
Ja.
Wo du ja dann später auch nochmal als Trainer zurückgekehrt bist. Ja. Was hast du für ein Verhältnis zur Stadt Berlin?
Ich war 12 Jahre in Berlin und ich habe dort wirklich alles gemacht. Ich war Spieler, ich war Nachwuchskoordinator, ich war Assistenzcoach, ich habe den Farmteam trainiert. Viele von unseren besten Talente überhaupt in Deutschland. Wir hatten einen goldenen Jahrgang, die 85er Jahrgang. Die reden immer noch darüber, so viele Leute, die Erfolg haben, Meisterschaften gewonnen haben. Und ich habe viele coole Erfahrungen gemacht. Aber mein Fehler war, dass ich dann zurückgegangen bin nach Berlin, um Head Coach zu sein für die erste Mannschaft. Das war für mich
2013 war das.
Genau, das war ein Fehler.
Warum?
Ja, weil ich habe eine schöne Zeit da gehabt. Ich habe die Kern von der Mannschaft gehabt als Junioren. Und wir hatten vielleicht eine andere Beziehung gehabt. Und ich habe auch gemerkt, dass die Mannschaft gerade ihre Leaders verloren haben. Mhm. Und die haben so viel Erfolg gehabt in der Vergangenheit. Die haben gerade die Meisterschaft gewonnen. Und ich habe gesagt, ja, aber geh trotzdem dahin. Und wir haben damals, muss ich sagen, das war so Rebuilding Years. Aber trotzdem, das Ziel war Meisterschaft. Und ich wurde an diese Erfolg gemessen oder Misserfolg. Mhm. Und, aber damals war das... keine andere Wahl eigentlich. Wir hatten Rebuilding und wir haben sehr junge Leute neu geholt und es war für mich, oder als Trainer kann man sagen, war schon keine gute Entscheidung.
Der Druck war sehr hoch.
Sehr hoch und war nicht machbar, die Erwartungen.
Was ja auch ein bisschen verrückt ist, 2010 und bis 2012 warst du ja hier in Düsseldorf und da bist du ja dann auch mal in den Playoffs an Berlin gescheitert.
Genau.
Und dann aber dahin zu gehen, ist ja wahrscheinlich auch, also da muss ja ordentlich was los in deinem Kopf gewesen sein. Du warst als Spieler in Berlin, dann bist du Trainer der DEG, dann scheiterst du gegen die Eisbären, die ja immer in den Playoffs zu dieser Zeit mit dabei waren und wie du gesagt hast, immer eigentlich der Meisterschaftskandidat waren. Mhm. Also das war wahrscheinlich eine verrückte Zeit, da sind ja viele Dinge zusammengekommen.
Ja, das war wirklich so. Ich hätte, wie gesagt, das war schlechtes Timing. Ich habe das auch mittlerweile gelernt. Nimmt nicht alles. Und ich habe mein Herz verfolgt in diesem Moment. Ich wollte zu die Mighty Eisbären. Weißt du, ich fand den so beeindruckend, immer, als ich da war auch. Ja. Und ich dachte, oh wow, das als Head Coach bei den Eisbären zu sein, ist auch cool. Aber das war nicht so cool.
In Düsseldorf hast du dich wohler gefühlt?
Sehr wohl. Und ich habe einen riesen Fehler, noch ein Life Lesson gelernt. Ich bin von Düsseldorf damals 2012 nach Nürnberg gegangen für ein dickes Vertrag. Ich habe den leider das Geld verfolgt.
Ja.
Einfach Spaß an der Arbeit und mit coolen Leuten zusammenarbeiten und in eine geile Stadt zu leben und völlig eine falsche Entscheidung getroffen wegen Geld. Und das habe ich gelernt.
Man muss ja auch fairerweise sagen, das wissen manchmal Leute nicht, als Eishockey-Profi verdient man ja jetzt nicht so wie als Bundesliga-Fußball-Profi. Genau. Da gibt es ja einen riesen Unterschied. Die Sportarten werden ja in Deutschland ganz anders gefördert und ganz anders werbefinanziert und so weiter und so fort.
Ja.
Das heißt, wenn du dann so ein Angebot bekommen hast, gab es wahrscheinlich auch nicht so viele Möglichkeiten dann zu sagen, das lasse ich liegen, wenn das Geld gestimmt hat, nehme ich mal an.
Ja, und in Düsseldorf wurde auch kein schlechtes Geld angeboten.
Ja.
Das ist auch... ich hätte auch hier sehr gut leben können und gutes Geld verdient, aber ich wollte noch mehr und noch mehr. Und das ist völlig der falsche, um Erfolg zu haben, der falsche Weg ist, Geld zu jagen. Es ist eher die Passion und der Spaß an der Arbeit und dann kommt das Erfolg und das Geld irgendwann mal später, weißt du. Das ist eher meine Philosophie geworden und danach habe ich nie Geld gejagt.
Marc, das finde ich spannend, ne? Also auch Anknüpfungspunkt auf ganz andere Folgen, die wir hier schon mal hatten, wo wir auch über ähnliche Themen geredet haben. Am Ende ist die Leidenschaft das, was einen antreibt, ne? Und dann kommt auch meistens, also hoffentlich, der Erfolg.
Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr ausgiebiges Thema, aber es ist ein Thema, mit dem ich mich zu 100% identifiziere und ich glaube, ich habe es noch nie gesagt, insofern wäre jetzt auch vielleicht der richtige Anlass dazu. Ich bin ja auch gelernter Kaufmann, mal so by the way, aber was ich sagen will ist, dass mir der Job vom Kaufmännischen her schon Spaß bereitet hat, aber dass diese Tätigkeit in der Ausbildung als Speditionskaufmann, ich meine, damit können sich vielleicht, jetzt nicht mit dem Job an sich, aber mit anderen Jobs, vielleicht auch viele Menschen identifizieren, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war für mich ein Nightmare, ein Albtraum. Und deswegen bin ich total dankbar, das zu tun, was ich mache. Und insofern, wie gesagt, kann ich das zu 100% oder 120% unterschreiben, was du sagst. Es ist einfach viel wert, wenn man etwas gerne macht. Und dann guckst du nicht auf die Zeit, dann guckst du nicht auf die Arbeit, dann guckst du nicht, ob du nachts aufstehst und nachts arbeitest. Nee, du machst das, weil du Bock darauf hast. Und das ist aus meiner Sicht, wie du das ja selber gesagt hast, Jeff, auch aus meiner Sicht eine ganz wichtige Voraussetzung. Wobei ich glaube, auch eine gewisse, ich sage jetzt mal Geilheit, wenn ich das so sage, auf Kohle, ist auch nicht schlecht, also um mehr zu erreichen, ja. Antrieb. Ja. Ne? Ja. Aber eben die Voraussetzung, die Basis ist, denke ich, die Leidenschaft und die Passion und die Überzeugung. Und ich glaube auch, das spüren die Menschen. Vielleicht spürt das auch dein Team oder hat das vielleicht auch dein Team gespürt. Ich weiß es nicht, aber du kannst da eher was zu sagen. Die Menschen merken das und spüren das, ob man das wirklich aus Leidenschaft macht oder ob man das halt, ob man da nicht so hundertprozentig hintersteht.
Und ich glaube, die Geld ist halt eine Belohnung für was für den Job, das man gemacht hat. Ja. Und ich glaube, mit Passion und wenn das deine Leidenschaft ist, dann machst du unglaublich gutes Job. Das ist einfach vorprogrammiert, finde ich. Wenn ist egal, ob du die Straße reinigst oder so, wenn du die Beste bist, dann will jeder dich haben und die Straße dort zu reinigen. Und dann kriegst du halt mehr Kohle als der Nächste. Und ich finde, dass ich habe diese Lesson gelernt und das hat mir nie dann wieder weiter getrieben, das Geld. Das ist natürlich, man braucht Geld, um zu leben und auf die aber das kann nicht der Fokus sein. Und das war damals mein Fokus. War nur diesen dicken Vertrag und ich habe nichts anderes im Kopf gehabt. Und riesen Fehler.
Interessant. Wenn wir nochmal über deine generelle Leidenschaft des Eishockey sprechen, was mich ja total interessiert, wie ist denn das eigentlich, so Eishockey-Profi zu sein? Also ihr müsst euch doch manchmal kaputt lachen, wenn ihr Fußballer im Fernsehen seht, die auf dem Platz liegen stundenlang und sich rumwälzen und sagen, aua, aua, alles tut mir weh. Das ist ja schon eher anders im Eishockey.
Ja, das stimmt. Das ist eine ganz andere Kultur. Ich meine, ich bin begeistert, wenn ich Fußball schaue und sehe, was die können und alles und da. Es ist schon härter, als man denkt, weil die gehen auch hart in die Zweikämpfe und haben auch Verletzungen. Ich habe auch Rehe gemacht mit vielen von Union Berlin damals in Berlin, und als ich Spieler war. Und ich habe viel Respekt für den, aber ich lache, muss ich wirklich lachen, wenn die sagen, wir machen eine englische Woche und das ist schwierig. Und ich sag, für uns, wir machen englische Plus-Wochen. Wir spielen drei, viermal in der Woche. So, ich finde es schon lustig und aber ja, das ist halt, und es ist leider hier in Deutschland eine Randsportart, das Eishockey.
Ja, so. Aber leider muss man sagen, es sind alle Sportarten Randsportarten.
Alle,
im Verhältnis zu Fußball.
Ab der fünften Liga im Fußball? Oder wie ist das? So.
Ja.
Dann kommt also Eishockey, vielleicht danach, oder?
Ja. Also es ist inzwischen, gibt es ja die vierte Liga, da spielt Max Heimatverein, der Wuppertaler SV in der Regionalliga, die ist ja aufgesplittet in verschiedene Bereiche und so. Und
hat sogar ein Trikot, oder?
Ja, sehr gut. Ja. Und da ist ja teilweise, hast du das Gefühl, die Förderung oder vielleicht auch manchmal die Begeisterung noch ein bisschen größer als bei Handball oder Eishockey. Das ist ja wirklich, ist ja wirklich verrückt in Deutschland. Hast du das auch gemerkt, als du hier Eishockey-Profi warst, dass es manchmal ein bisschen schade ist, dass ein bisschen wenig Leute manchmal kommen?
Ja, schon. Aber ich muss sagen, wir wurden gut besucht. Und Deutschland ist Eishockey Nummer 2 live besuchte Sportart.
Stimmt, ja.
Und,
vor Handball noch, ja.
Ja, genau. Und ich finde es, Eishockey ist eine kleine Welt in Deutschland, aber es ist schon eine sehr spannende Welt.
Ja.
Und wenn man auch 14.000 in Berlin hat jeden Abend oder in Köln auch so 6.000 und 17.000, ist schon sehr beeindruckend und mit einer coolen Atmosphäre auch. weil die haben es auch geschafft, diese Fußballatmosphäre ins Stadion zu bringen, manchmal. Mhm. Bei manchen Clubs.
Ja, stimmt. Und das stimmt, ist stimmt. Cool. Was mich zum Abschluss kommt jetzt noch eine richtig bescheuert. Oh,
ich bin jetzt sehr gespannt, wenn er lacht. So.
Was mich total.
Oder gerne, ist er gesund.
Beim Klimmzug gestern überhaupt nicht.
Nee, da habe ich nicht mehr so gelacht. da hätte ich am liebsten geweint. Was mich total interessiert, ich bin sehr, sehr lange zum Eishockey gegangen als Fan. Und es gibt ja immer mal wieder, ich kannte das eigentlich nur aus der NHL, aber in Deutschland wurde das irgendwann gefühlt so ein bisschen mehr, dass es auch mal eine Schlägerei gibt.
Ja.
Ich sag mal so, ich bin jetzt ein friedliebender Mensch und habe das so noch nicht erlebt, aber ich finde es ja irgendwie faszinierend. Da stehen ja dann erwachsene Männer, die irgendwie haben auch Kinder. Und eigentlich ist es ein normaler Job. Und dann passiert, klar, also ich verstehe auch, wo das herkommt, es ist eine emotionale Sportart und so und das Adrenalin pur. Aber ist das nicht total, hat man eigentlich auch eine Hemmschwelle, irgendwie mal jemanden zu schlagen? Wie ist das so? Wollte ich immer schon mal einen ehemaligen Eishockey
machen. Ja, das ist eine andere Sichtweise, finde ich interessant. Wir haben es gemacht, weil es war ein Teil von der Sportleitung damals. Und man konnte kloppen mit einer und dann in den Bar gehen nach dem Spiel und sagen, hey, das war super. Und wir haben eine gratuliert. So, hey, ja, ohne Zähne, weißt du. oder gebrochene Augen, Nase. Oder. Ja. Und das war so ein Teil von dem Job. Und das war nicht so WWE-Wrestling.
Also das war auch nicht so hassgetrieben, sondern einfach, das war Teil des Sports.
Manchmal haben die Leute das verabredet vor dem Spiel und gesagt haben, hey, wir machen das.
Wirklich?
Ja. Als Teil von dem Show, aber es wurde ernst. Also es ist, man möchte nicht verlieren.
Zu hören,
ja, das ist, wir hatten, da waren Leute im Team, das ist schon, ich rede über die Vergangenheit, nicht mehr so. Wir hatten Leute nur für Kämpfen auf dem Matchblatt. Die waren nur da, um zum Kloppen. Mhm. Und in Kanada durften wir dreimal am Spiel kämpfen und dann wurden wir rausgeschmissen. In Deutschland ist es so, wenn einmal, dann bist du raus. Und so, wir hatten Leute, die dreimal gekämpft haben, jeden Spiel. Und diesen Job hätte ich nicht gern gehabt.
Ah ja, spannend.
Für mehrere Gründe. Eins, weil ich nicht kämpfen kann. Und die zweite, ich hätte nur verloren. Und aber da waren wirklich, ich hatte so viel Respekt für die Leute, die das gemacht haben und in die NHL zu kommen.
Ja.
Und das aber leider, viele haben mal so viele Verletzungen, haben Kopfschaden und so. Für ihr Leben lang so. Das, ich finde es gut, wenn das Spiel hart ist, aber dass es nicht immer geklappt wird, das ist dann zu viel.
Du warst am Ende deiner Karriere, das wollen wir zum Schluss noch besprechen, in der Schweiz.
Ja.
Wie war die Zeit da?
Ich bin immer noch in der Schweiz, eine Woche im Monat. Und die Zeit da war super. Das ist, wo ich gelernt habe, eine bessere Trainer zu werden.
Warum?
Mehr geduldig. Ich habe viel gelernt bei den Eisbären und da wurde ich gefeuert und wurde gefeuert in Nürnberg. Und ich habe da gelernt, mit Leuten besser zu arbeiten. Mhm. Da gelernt, die Beste rauszukriegen von Leuten. Und selling things and not yelling things.
Interessant, ja.
Habe ich gelernt. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und wir hatten viel Erfolg da in der Schweiz. Und darum ist es für mich zurückzublicken, sehr schön.
Und jetzt ist deine Zeit im Eishockey endgültig vorbei oder vielleicht nicht? Oder wie ist der Status?
Status ist, ich möchte kein Trainer sein. Mhm. Ich möchte ein bisschen im Eishockey bleiben.
Als Berater,
was ich auch tue. Ich bin Berater in der Schweiz beim EHC Kloten.
Mhm. Da warst du ja auch Trainer.
Genau, für 2 Jahre. Ja. Mhm. Und ich möchte immer noch dabei sein, aber auch keine große Rolle. Ich möchte nicht mehr auf der Bühne stehen. Ich möchte auch mehr mit meiner Familie Zeit verbringen und möchte Papa sein und Mann. Ich habe mit meiner Frau, wir sind 12 Jahre zusammen und ich habe noch nie mit ihr gelebt und das finde ich schön.
Ja, und Respekt vor dieser Entscheidung.
Familienvater zu sein, ja.
Ja, schön. Ja, also ich finde, wir haben heute sehr viel über dich gelernt. Vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch, oder Marc? Und haben ein sehr interessantes Zusammenspiel gehabt zwischen dem Sport, den man dann selber treibt, vielleicht bei dir oder generell, man kann ja auch mal laufen gehen oder sonst was machen, Hauptsache man bewegt sich, und aber auch dieser Leidenschaft. Ich fand es sehr interessant heute.
Ja, ich fand es auch super. Ich fand es auch sehr ehrlich. Vielen Dank auch dafür, Jeff. Auf jeden Fall. Auch was du gesagt hast mit der Ehrlichkeit, auch dass du dir da vielleicht sagst, du hast dir da Fehler eingestanden oder hast dem Geld hinterhergejagt oder in dem Verein, was auch immer. Also das fand ich fand es heute besonders gefühlt sehr ehrlich.
Ja.
Also es ist immer ehrlich, aber es war besonders tief heute. Ne?
Und wir hoffen, dir hat es auch Freude gemacht.
Ja, sehr viel Freude. Ja. Leider könnten wir kein Bier hier trinken zusammen, aber das war, vielleicht schaffen auch, wir irgendwann mal.
Das machen wir mal. Das machen wir, ja. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses sehr positive und ehrliche Gespräch. Und ihr könnt das Ganze natürlich, wie immer, habt ihr ja auch gerade gemacht, überall hören, wo es Podcasts gibt und selbstverständlich auch im Nachhinein gerne auch nochmal kommentieren. In dem Fall ist es auch besonders einfach, wenn ihr noch eine Frage habt an den Jeff, kein Problem. Wir sind ja gut vernetzt und verdrahtet. Dann schreibt es einfach unter die Folge oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Social-Media-Kanälen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank von mir und danke, dass du da warst, Jeff. Ne?
Ja, und danke für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.